Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Wenn Medien über Parteien berichten, dann meist über diese hier.
CDU, CSU, Grüne, SPD, AfD, Linke, FDP, Bündnis, Sarah Wagenknecht.
Und weniger über diese.
Die Satirepartei, Freie Wähler, Tierschutz, ÖDP, Familie, Volt.
Dass Jörg Schulenborn am Abend der Europawahl auch die kleineren Parteien erwähnt hat, liegt daran, dass auch sie Sitze im Europaparlament errungen haben. Sonst aber kommen diese kleineren Parteien kaum in Medien vor. Die Gründe dafür liegen eigentlich auf der Hand. Warum sollen Medien über Parteien berichten, die keinen Rückhalt in der Bevölkerung haben? Aber unser Hörer Florian Lipp hat ein paar gute Argumente dafür, mehr über sie zu berichten. Erzählt er uns jetzt hier im Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Ich bin Stefan Fries aus der Deutschlandfunk Medienredaktion und außerdem gleich noch mit dabei ist Michael Watzke, unser Landeskorrespondent aus Bayern, der durchaus immer wieder über Kleinstparteien berichtet hat, uns aber auch erklären wird, warum das nicht immer so geht. Florian, Michael und ich haben beschlossen, uns zu duzen. Hallo ihr beiden.
Servus aus München.
Ja, hallo, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Florian, du findest, es wird zu wenig über Kleinstparteien berichtet. Warum?
Genau, zunächst mal nochmal vielen Dank auch für das Format. Ich bin sehr treuer Hörer auch dieses Formats und des Deutschlandfunks generell. Und ich hatte geschrieben im Vorfeld eigentlich der Europawahl, die ja jetzt vor kurzem war, wo es mir aufgefallen war, dass eigentlich über diese kleinen Parteien sehr, sehr wenig im medialen Diskurs diskutiert wird und auch eben sehr wenig berichtet wird und auch aus Transparenzgründen. Ich bin selber Mitglied einer solchen Partei, nämlich bei Volt, und habe mich dann eigentlich gefragt, warum das so ist. Denn auch bei der Europawahl war zumindest bei den Umfragen und auch jetzt im Ergebnis die sonstigen, also alle diese kleineren Parteien in Summe, immerhin bei circa 15%. Und auch bei vergangenen Wahlen schneiden die sonstigen sozusagen kumuliert immer stärker ab. Und jetzt sind natürlich alle für sich allein genommen da nicht so stark repräsentiert oder vertreten. Aber in Summe ist es dann doch relativ viel. Jetzt auf die Bevölkerung hochgerechnet wären diese 15% bei der Europawahl ungefähr 12 Millionen Menschen, die das repräsentiert. Und da habe ich mich eben gefragt, ist das eigentlich so gut, diese Leute alle aus dem Medien- oder medialen Diskurs so komplett auszublenden oder dass eben diese kleinen Parteien auch so ein mediales Schattendasein fristen? Wir sprechen ja immer von Politik als Wettbewerb der besten Ideen, aber dafür müssen diese Ideen natürlich auch zu den Leuten kommen, weil die besten Ideen helfen nichts, wenn niemand davon erfährt. Und aus Sicht einer Kleinpartei ist das natürlich ein Henne-Ei-Problem, weil ich natürlich noch so gute Ideen dann haben kann. Aber wenn sie niemand erfährt, steigt man nicht in den Umfragen, und solange man nicht in den Umfragen steigt, wird auch nicht über einen berichtet, weil damit ja meistens argumentiert wird, weil sie so schlecht in den Umfragen sind, wird nicht über sie berichtet und umgekehrt. Und genau, vielleicht dazu, wie seht ihr das?
Bevor wir da hinkommen, ich habe irgendwie andere Zahlen errechnet. Ich habe jetzt für die Europawahl ungefähr 13% errechnet, was ungefähr knapp 5 Millionen Wählern entspricht. Aber das liegt wahrscheinlich daran, welche Partei man jetzt noch als die kleinen wertet und welche vielleicht weniger. Aber das ist tatsächlich so ungefähr die Größenordnung. Wo ich mich dann als erstes gefragt habe, ja stimmt, das sind viele Stimmen, viele Leute, die gewählt haben, aber es sind halt nun mal auch sehr viele Parteien. Es sind fast 30 von diesen kleinen Parteien, auf die sich das verteilt in unterschiedlichen Anteilen. Wie meinst du, kann man dann diese vielen kleinen Parteien abbilden? Die Leute werden wahrscheinlich völlig überfordert, wenn wir ständig über die Positionen von 34 Parteien berichten würden insgesamt.
Das ist richtig, das würde ich auch gar nicht vorschlagen, weil wenn man sich anschaut, welche kleinen Parteien oder welches da eigentlich gibt, dann würde ich sagen, gibt es da eigentlich auch nur eine Handvoll zunächst. Also wenn man jetzt noch ein paar Kriterien festlegt, eben die unterhalb dieser Prozenthürde sind, aber man kann dann noch andere Kriterien, an denen man die Relevanz festmachen kann, definieren. Und da können wir später vielleicht noch im Detail dazu kommen, welche das sein könnten. Aber dann bleibt man eigentlich auch in Deutschland nur bei einer Handvoll, die dann noch übrig bleibt. Dass das grundsätzlich möglich ist, das höre ich oft, wenn ich das sage, von Medienvertretern. Ich würde dem entgegenhalten, dass es ja auch viele Formate gibt, die das tatsächlich tun. Also mein Vorwurf an der Stelle oder meine Beobachtung richtet sich eigentlich hauptsächlich auf die großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, weil wenn ich gucke, in den privaten Medien findet sich da tatsächlich für mein Gefühl deutlich mehr, jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber ich würde sagen, in angemessen seltenem Umfang. Und auch bei Fernsehsendern oder auch eben bei den Funkformaten, die es ja vor allem für junge Menschen auf den sozialen Medien gibt, die ja auch ein öffentlich-rechtliches Angebot sind, die machen das eigentlich schon relativ konsequent, dass sie vor allem im Vorfeld von Wahlen auch über die kleinen Parteien berichten, dann eben nicht in dem Umfang, wie sie es bei den Bundestagsparteien machen, aber die dann zum Beispiel ein, zwei Videos machen, auch in denselben reichweitenstarken Formaten sozusagen, aber denen dann eben etwas weniger Zeit zum Beispiel einräumen. Und genau, wenn das Funkformate oder auch einzelne Polit-Influencer schaffen, dann finde ich, muss es doch auch für große Sendeanstalten möglich sein, das abzubilden. Dann kann es eigentlich nicht an den Ressourcen liegen, sondern dann ist es wahrscheinlich eher, ja, fehlt es am Willen oder an der Notwendigkeit, die da gesehen wird.
Michael, du schaust schon,
ja,
mit den Hufen.
Ich schaue schon mit den Hufen. Ja,
genau. Ich sag nur mal kurz, warum ich jetzt ausgerechnet dich eingeladen habe, weil zum einen kommt Florian, ja, aus Bayern und du bist unser Bayern-Korrespondent für das Deutschlandradio, mhm, auch für den Deutschlandfunk. Mhm. Deswegen hast du sozusagen auch den Blick auf die kleineren Parteien da, weil du auch als Landeskorrespondent auch eher derjenige bist, der über diese Parteien berichtet. Denn solange die nicht im Bundestag sind, werden die halt von Berlin aus nicht abgebildet von unserem Hauptstadtstudio. Deswegen habe ich dich dazugeladen. Aber so, jetzt, du hast geschaut.
Ja, absolut. Und ich kann Florians Vorwürfe teilweise nachvollziehen. Und ich kann es natürlich total nachvollziehen, dass er als jemand, der in einer Partei Mitglied ist und an der Wichtigkeit dieser Partei interessiert und auch überzeugt ist, dass er natürlich sagt, ihr müsst mehr über uns, auch über andere kleine Parteien berichten. Ich finde aber, ich sage das aus meiner Perspektive als Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks, wir machen das richtig, würde ich sagen. Es hat nichts mit Ressourcen zu tun. Wir sind zwei Bayern-Korrespondenten. Ich habe noch einen Kollegen, Tobias Krone. Wir können auch über Kleinparteien berichten. Wir tun es auch. Aber ich finde, wir sollten es nicht per se öfter tun. Ich habe das letzte Mal über die Volt-Partei berichtet, ganz konkretes Beispiel, als ich darüber berichtet habe, dass die Grünen in Städten in Bayern, wo sie bis jetzt sehr stark und eigentlich unangefochten waren bei bestimmten Wählerschichten, dass sie da Probleme bekommen haben, speziell bei der Europawahl. Und das hatte natürlich was damit zu tun, dass bei der Europawahl keine 5%-Hürde gilt, hast du ja schon gesagt, Florian. Also ist die Volt-Partei in München beispielsweise relativ stark gewesen und das haben die Grünen gespürt. Ich habe einen Beitrag gemacht über die Probleme der Grünen und habe dabei auch die Volt-Partei erwähnt und habe auch dabei genannt oder von anderen Gesprächspartnern nennen lassen, dass die Volt-Partei in München beispielsweise eine sehr gute Kampagne gefahren hat, dann kann man darüber natürlich und muss man, finde ich, berichten. Und wäre ich nicht der Bayern-Korrespondent, sondern der München-Korrespondent des Deutschlandfunks, dann würde ich sehr häufig über Volt berichten, glaube ich. Oder wäre ich der Wiesbaden-Korrespondent, dann würde ich sehr häufig über die Volt-Partei berichten, denn dort ist sie in einer Koalition mit Teil der Lokalpolitik, der Kommunalpolitik. Aber grundsätzlich zu berichten, weil die Partei es jetzt häufiger auch oder sagen wir mal 3% schafft oder sogar 4%, das finde ich ist nicht richtig, denn es gilt auch für Journalisten die 5%-Hürde. Und eine Partei, die da noch nicht drankommt, egal auf welchem Wege, die ist auch weniger berichtenswert, behaupte ich. Es sei denn, sie hat Punkte, die für sie sprechen, nämlich ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen, das viele Menschen so sehen. Oder eine Figur, eine Person, die im Mittelpunkt steht und dann kommt man nicht drum herum. Und eines muss ich sagen, weil Florian, du hast über dieses Henne-Ei-Problem gesprochen. Ich finde, dieses Henne-Ei-Prinzip ist nicht mehr so entscheidend, seit es ja nicht nur die öffentlich-rechtlichen oder die Medien gibt, sondern auch soziale Medien. Und da können Parteien wahnsinnig viel tun, können sich ins Gespräch bringen, können auf der Graswurzelebene schon viel erreichen, so dass dann öffentlich-rechtliche, private Rundfunkanstalten gar nicht mehr an ihnen vorbeikommen.
Du sagst, die 5%-Hürde gilt auch für dich als Journalist. Du meinst es natürlich nicht streng im Sinne von, du musst dich jetzt irgendwie dran halten, sondern das ist für dich ein Relevanzkriterium.
Absolut. Natürlich heißt das nicht, dass ich erst eine Partei in den Mund nehme, wenn sie mal irgendwo 5% erreicht hat. Das nicht. Ich habe über viele Parteien und auch über Volt berichtet. Aber ich finde, ich brauche Gründe dafür. Und als Journalist reicht es mir nicht als Grund zu sagen, die Partei existiert und deswegen muss man auch regelmäßig über sie berichten. Das reicht aus meiner Sicht nicht.
Das stimmt. Das finde ich auch komplett verständlich. Also das sehe ich auch so, dass man natürlich Gründe braucht. Man lädt ja nicht grundlos jemanden in welches Format auch immer ein. Aus meiner Sicht bieten sich aber diese Gründe schon, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Wir hatten ja als erstes eine Wahlrechtsreform oder eigentlich sogar zwei, nämlich auf europäischer und auf deutscher Ebene, wo ja jetzt auch zuletzt das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel die 5%-Hürde zumindest mal zur Disposition gestellt hat, auch gleich mit einem Lösungsvorschlag. Aber zum Beispiel im Kontext dessen würde es sich doch mal anbieten, auch VertreterInnen von Kleinparteien wirklich in Formate einzuladen und sich eigentlich deren Meinung dazu anzuhören, weil das sind ja die, die davon maßgeblich benachteiligt sind. Und es gab da in dem Kontext zum Beispiel auch Pressemitteilungen von uns zusammen mit mehreren anderen kleinen Parteien, die medial zum Beispiel gar nicht aufgegriffen wurden. Dabei ist das natürlich eigentlich eine ganz relevante Sichtweise. Und wenn dann in großen bundesweiten Formaten zum Beispiel ein Kevin Kühnert oder ein Markus Söder das verteidigen dürfen und begrüßen, dass jetzt auch wieder Prozenthürden bei der Europawahl eingeführt werden, dann ist das natürlich eine wichtige Gegenposition, zum Beispiel aus meiner Sicht, wie denn eigentlich die Betroffenen das sehen. Und das wurde, zumindest habe ich da nichts mitbekommen, dass das großartig aufgegriffen wurde.
Jetzt muss ich aber kurz zwischenfragen, weil die 5%-Hürde aus meiner Sicht, und ich habe vor unserem Gespräch nochmal auch ein Gespräch mit Jürgen Falter, einem Wahlrechtsexperten der Uni Mainz, mittlerweile emeritiert, aber ein häufiger Gesprächspartner, geführt, habe auch über die 5%-Hürde gesprochen. Ich habe gerade erst über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum neuen Wahlrecht gesprochen. Die 5%-Hürde aus meiner Sicht steht nicht zur Disposition. Es geht natürlich darum, ob Parteien, die mehrere Direktmandate, also mindestens 3 bekommen, dass die dann sozusagen die 5%-Hürde aushebeln können. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja nochmal bestärkt. Aber die 5%-Hürde an sich steht nicht zur Disposition, oder?
Ich glaube, die 5 steht zur Disposition, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die muss nicht bei 5 liegen. Der Gesetzgeber hatte auch andere Möglichkeiten.
Also so wie es ich verstanden hatte, war das mit der Grundrechtsmandatsklausel, das war in dem Zusammenhang, aber das war sozusagen gleich der Lösungsvorschlag, dass die eben erhalten bleiben werden kann und dann muss die 5% nicht zur Disposition gestellt werden. Aber das war sozusagen beides zusammen wäre kritisch. Aber ich bin jetzt auch kein Experte da in juristischer Sicht, deshalb würde ich mich da vielleicht gar nicht so sehr drauf einlassen.
Aber darauf kommt es ja auch nicht an, ne? Sondern es geht ja darum, dass die Stimmen von Kleineren auch gehört werden, jetzt ganz egal, wo die Hürde liegt, das ist ja dein Argument.
Genau, ich würde vielleicht eher noch ein anderes Argument gerne aufmachen, auch weil du gesagt hattest, man hat ja heute auch die Möglichkeit, mit anderen Mitteln über soziale Medien oder eben auch andere Kanäle groß zu werden oder zur Bekanntheit zu kommen. Da würde ich vielleicht gerne am Phänomen Bündnis Sarah Wagenknecht feststellen, dass ich das eigentlich problematisch finde, wenn das im Wesentlichen die Möglichkeiten sind, mit denen man zu Bekanntheit kommen kann und damit eben auch zu entsprechend hohen Umfrageergebnissen, dass man dann relevant für Berichterstattung wird. Weil in dem Fall war es ja so, dass sich das BSW eigentlich schon einer herausgehobenen Berichterstattung erfreut hat, würde ich sagen, noch bevor es überhaupt gegründet wurde. Also schon als es hieß, da ist vielleicht was im Busch, lief das im Prinzip in der Tagesschau und in allen anderen Formaten. Und damit ist das natürlich eine Art self-fulfilling prophecy, dass das dann auch eben durch diese herausgehobene Berichterstattung natürlich zu interessant wird. Und ich komme gleich nochmal, warum sehe ich das als problematisch?
Ja, vielleicht müssen wir da nochmal unterscheiden, weil das ist ja eine ganz andere Art von Parteigründung. Vorher haben wir über Parteien gesprochen, die klein sind und dann langsam wachsen oder wachsen wollen. Bei dem BSW ist ja der Unterschied, dass es eine Abspaltung von der Partei Die Linken, die sofort im Bundestag war, weil einfach die Abgeordneten, die vorher bei der Linken waren, dann bei der BSW waren, plötzlich im Bundestag waren. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Fall. Also ich verstehe auch, dass man das kritisieren kann, verstehe ich auch gut. Das ist in gewisser Weise eine Kleinstpartei, weil sie auch wenige Mitglieder hat aus ihren eigenen Gründen. Aber sie sind halt sofort parlamentarisch vertreten und eine Abspaltung.
Ja genau, also das sehe ich auch so und genau darin sehe ich eigentlich ein Problem, dass sozusagen ich schon eine Art von Bekanntheit brauche, damit ich überhaupt zum öffentlichen Gesprächsthema werde und dadurch natürlich dann auch entsprechende Umfrageergebnisse erreiche. Und in der Vergangenheit beobachten wir eigentlich, dass das dazu führt, dass vor allem aus meiner Sicht Extrempositionen oder eben skandalisierende und polarisierende Positionen im medialen Diskurs extrem begünstigt werden und eigentlich alle Organisationen und Bewegungen, die in den letzten Jahren, sage ich mal, reüssiert sind im öffentlichen Raum, eigentlich aus irgendwelchen Skandalpositionen heraus oder Extrempositionen herausgekommen sind, am Beispiel zum Beispiel einer letzten Generation, die das auch ganz klar so selber sagt. Sie begehen eigentlich diese grenzüberschreitenden Aktionen nur deswegen, weil sie mit allen anderen Aktionen medial nicht beachtet wurden. Und das halte ich deswegen für ein Problem, weil man dadurch natürlich sowohl Parteien als auch andere Organisationen eigentlich dazu erzieht, Extrempositionen und Grenzüberschreitungen zu begehen. Oder würden Sie das nicht so sehen, ihr?
Ich finde den Vorwurf, der mag vielleicht gelten für bestimmter Arten von Medien. Aber als Deutschlandfunk-Bayern-Korrespondent für mein Medium, den Deutschlandfunk, finde ich, gilt das nicht. Also wir sind nicht fixiert auf demagogische oder auch populistische. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff populistisch, aber wir sind darauf nicht fixiert. Und wenn ich mir zum Beispiel mal die ÖDP anschaue, eine Partei, die in Bayern nie über die 5%-Hürde gekommen ist, soweit ich weiß, und jetzt irgendwo bei 2-3% liegt, aber die sich ihre Slots in der Berichterstattung in Bayern und manchmal auch bundesweit dadurch erkämpft, zum Beispiel, dass sie beim Volksbegehren Rettet die Bienen, das vor, ich glaube, 5 Jahren in Bayern gestartet wurde, eine der Parteien war, die sich da besonders engagiert hat und die dort hinterstand und die eine, zumindest eine kleine, aber dann eine doch deutliche Basis in der Bevölkerung hat. Und dann hat es die ÖDP geschafft, sich da immer wieder ihre Slots in der Berichterstattung zu erkämpfen. Mehr auch nicht. Ich fände es seltsam, vor einer Landtagswahl ein großes Feature über die ÖDP zu machen, wenn jetzt nichts anderes passieren würde. Aber es geht eben, das will ich damit sagen, nicht nur über Populismus, sondern schon auch über Grassroots-Arbeit und dann kann das funktionieren.
Ja, ich würde vielleicht sagen, es fordert ja auch niemand ein großes Feature. Ich habe ja vorher eben zum Beispiel die Funkformate angesprochen. Die machen auch kein großes Feature über jede der kleinen Parteien, aber sie haben eben im gleichen Format, wo sie eben ein Video produzieren, in dem jede der großen Parteien einmal vorgestellt wird, machen sie dann eben auch ein Format, wo dann in einem Video eben 5 der kleinen Parteien zusammengefasst dargestellt werden. Also schon gemäß dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit, auch vor allem im Vorfeld der Berichterstattung. Es taucht immerhin auf und es wird nicht komplett sozusagen nur anlassbezogen, sondern eben auch vor allem im Vorfeld von Wahlen zumindest gezeigt, was es noch für Alternativen gibt.
Aber darf ich mal ganz kurz fragen, weil ich vorher gesagt habe, weil ich finde, dass eine Partei, es kann natürlich über Personen, über Köpfe funktionieren, aber es kann auch über ein gesellschaftliches Anliegen etwas funktionieren, das einfach Platz sucht und raus muss aus der Bevölkerung und dann in eine Partei fließt. Die Grünen sind so entstanden. Letztlich die Republikaner, auch über das Thema Zuwanderung, dann sind sie wieder verschwunden, dann die AfD. Was ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt schon über Volt reden, was ist es aus deiner Sicht, was Volt zu einer Partei macht, über die man zumindest am Rande, aber öfter reden sollte?
Gut, ich will eigentlich an der Stelle gar nicht so sehr über meine Partei reden, aber wenn die Frage schon auftaucht, dann ist es eben zum Beispiel das Thema, wie wollen wir eigentlich die Europäische Union weitergestalten? Also wie wollen wir in Europa zusammenleben und ist das Modell, wie es aktuell funktioniert, eigentlich eines, wie es gut läuft? Und das könnte man zum Beispiel auch aus meiner Sicht medial viel stärker zum Thema machen. Und das ist im Prinzip ja unser Kernthema, wobei ich uns jetzt auch nicht als eine Themenpartei sehe und auch die anderen kleinen Parteien im Übrigen nicht, aber viele der Parteien haben eben ein Fokusthema, so wie es ja auch die meisten Bundestagsparteien Themen haben, die man eben stärker mit ihnen assoziiert. Und da gibt es eben auch eine Tierschutzpartei, eine Piratenpartei, mit denen man wahrscheinlich tendenziell auch bestimmte Themen assoziiert. Und auch wenn eben diese Themen zum Beispiel gerade im medialen Diskurs auftauchen, könnte man die auch einladen oder eben auch anlassbezogen sagen, sollten diese Themen nicht mal mehr thematisiert werden? Und zu dem Zweck laden wir Leute in das Format ein, eben auch von Parteien, die sich viel damit beschäftigen.
Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir, und ich finde, das ist ein interessanter Aspekt, gerade dieses Thema Europa, und jetzt will ich weder Tipps geben, noch bin ich euer Pressesprecher, aber ich habe zum Beispiel neulich im Internet eine Grafik gesehen, die hat mich persönlich interessiert. Das war die Aufstellung des Medaillenspiegels der Olympischen Spiele, aber so, dass die Europäische Union gesamt gemessen wurde. Und damit wollte derjenige, der diese Grafik gemacht hat, zeigen, dass die Europäische Union in dem Fall im Sport schon eine wichtige Komponente spielt und dann oft sozusagen, wenn es nach einzelnen Ländern geht, so ein bisschen auseinander dividiert wird. Wenn so eine Grafik von der Volt-Partei kommt, die an der Stelle deutlich machen will, was Europa ausmacht, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch etwas, wo ihr sagt, das ist uns völlig wurscht, aber dann kommt man gar nicht dran vorbei, als Journalist über sowas zu sprechen und auch die Partei zu erwähnen. Ich finde, solche Dinge sind es. Man muss halt als Partei dann auch schaffen, dieses Thema, das vielleicht ein wichtiges ist, auch in eine Form zu bringen, in der die Menschen es sofort auch begreifen und ich als Journalist dann auch aufspringe.
Ja, das ist ein sehr witziges Beispiel. Ich muss gerade grinsen, weil genau das haben wir gemacht. Also genau dieses Bild mit dem Medaillenspiegel kam unter anderem auch von uns.
Tipptopp, funktioniert.
Und das zeigt und gerade, aber es wurde ja gerade gesagt, man kommt dann nicht vorbei, das zu sehen. Auch als Journalist offensichtlich sind sehr viele daran vorbeigekommen, dass das auch von uns kam. Insofern finde ich das Beispiel ganz entlarvend,
das will ich
fast schon sagen.
Die Kritik, die würde ich gut verstehen und die würde ich mir auch selber anheften, wenn ich weiß, dass das beispielsweise dass die Quelle dort einer Partei ist, aber ich würde die dann rausnehmen. Das fände ich, wäre journalistisch nicht redlich. Aber ich kann jetzt in meiner Vergangenheit würde ich mir das jetzt nicht ans Revier heften, weil ich finde, eine Partei, also Ehre, wem Ehre gebührt. Und die würde ich als Journalist dann auch einer kleinen Partei zugestehen, so wie der ÖDP ihren Beitrag zum Volksbegehren Rettet die Bienen.
Ein grundsätzliches Argument von dir, Florian, finde ich ja sehr gut, nämlich ein demokratischer Gedanke, dass in einer Demokratie eben nicht nur die Mehrheit vielleicht ihren Willen durchsetzt, sondern dass auch Minderheiten geschützt werden und dass es auch immer wichtig ist, dass die Minderheiten auch mal Mehrheiten werden können. Das ist ja das, was vielleicht in Polen und Ungarn strukturell anders gemacht wird, dass sie sagen, nee, wir wollen die Mehrheit so zementieren, dass die Minderheit es nie schaffen wird. Aber hier ist es eben anders, deswegen haben Minderheiten hier bestimmte Rechte und eben auch kleinere Parteien bestimmte Rechte. Sie werden nämlich zum Beispiel schon bei der Parteienfinanzierung schon früher beteiligt und zwar nicht erst, wenn sie über die 5%-Hürde gehen, sondern auf Bundes- und Europawahlebene schon ab 0,5% der Stimmen, bei Landtagswahlen ab 1% der Stimmen. Das heißt, der Staat hat offenbar oder die Demokratie, das Grundgesetz, wie auch immer, grundsätzlich schon die Idee gehabt, die kleinen Parteien brauchen Unterstützung. Und bei uns reden wir jetzt so ein bisschen über die mediale Unterstützung und die Frage, kriegen sie die, brauchen sie die, wollen tun sie die auf jeden Fall?
Ja. Ich finde, wir könnten auf eine Partei schauen, finde ich, deren Aufstieg und aber auch Niedergang, muss man sagen, in der Vergangenheit ein gutes Beispiel dafür ist, dass es durchaus gelingen kann, eine Partei aus dem Nichts heraus groß zu machen. Das sind die Piratenpartei aus meiner Sicht. Egal, wie man über die denkt. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal über die Piratenpartei berichtet habe, da war ich noch Chefreporter von Antenne Bayern, einem privaten Rundfunksender. Und ich habe eine Serie gemacht über Kleinparteien, wo ich eigentlich eher satirisch mich über Parteien, ja, muss ich sagen, ein bisschen lustig gemacht habe. Da gehörte zum Beispiel die Rentnerpartei dazu. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mit dem Vorsitzenden der Rentnerpartei gesprochen habe und der hatte ständig Gedächtnisprobleme und konnte sich an bestimmte Dinge nicht erinnern. Das habe ich ziemlich gemein habe ich das dann sozusagen als Thema meines Beitrags genommen. Hat die auch sehr geärgert. Und die Piratenpartei habe ich im Prinzip so ein bisschen als Piraten dargestellt, die nicht wissen, was sie wollen oder irgendwie unorganisiert sind. Ich hatte Unrecht. Die haben es dann geschafft, tatsächlich eine Partei zu werden, die eine Weile lang eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, das, was am Ende dazu geführt hat, dass sie jetzt nicht mehr da sind, hat auch mit ihren Problemen zu tun. Die hatten ein Thema, nämlich das Thema, so würde ich es jetzt darstellen, Freiheit, Offenheit des Internets. Sie hatten auch Personen wie Marina Weißband und ein paar andere, aber sie haben es nicht geschafft, sich auf Dauer zu etablieren. Und dann sind sie zu Recht auch wieder in der Berichterstattung und in den Umfragen zurückgegangen und sind heute in der Versenkung verschwunden.
Genau, das ist aber eigentlich ein sehr schönes Beispiel, das ich tatsächlich auch angeführt hätte. Sie sind zwar in der Versenkung verschwunden, aber haben aus meiner Sicht eben trotzdem ihren politischen Fußabdruck bis heute hinterlassen, eben einerseits mit Personen, die bis heute auch in anderen Parteien jetzt mittlerweile wichtige Positionen bekleiden und eben auch thematisch, indem sie eben sich stark auch für Digitalpolitik eingesetzt haben und dadurch eben auch andere Parteien, also große Parteien gezwungen haben, sich dazu zu verhalten. Und das wäre eben auch ein Argument, warum man zum Beispiel in eine der Talkshows hin und wieder, also ich erwarte gar nicht, dass es oft passiert, aber sporadisch Leute von Kleinparteien zum Beispiel einlädt, dass man eben auch andere, die großen Parteien, dazu zwingt, sich zu ihnen zu verhalten. Und vielleicht darf ich das nochmal ein bisschen ausführen, weil ich persönlich, wenn ich jetzt Talkshows schaue oder ich schaue sie eigentlich gar nicht mehr, weil ich das eigentlich inzwischen nicht mehr als bereichernd ansehe, weil wenn ich die Gästeaufstellung bei einem Lanz oder so sehe, dann muss ich mir meistens die Sendung schon gar nicht mehr angucken, weil ich als relativ politisch gebildete Person dann eigentlich schon weiß, wer was sagen wird. Und dann muss ich mir nicht das 20. Mal anhören, wie unser ehemaliger Gesundheitsminister ein Loblied auf die Atomkraft singt, weil unabhängig von der inhaltlichen Position, das weiß ich halt inzwischen, dass der das so sieht. Und ich glaube, diese Talkshows sind eben oft inzwischen so, dass man da eigentlich festgefahrene politische Grabenkämpfe hat oder auch generell, würde ich behaupten, die aktuelle Situation mit der Ampelregierung und einer großen Union in der Opposition und dann eben noch ein paar Randparteien am politischen Rand, ist eigentlich so festgefahren, dass es nur noch diese politischen Grabenkämpfe gibt. Und ich glaube, wenn man eben auch Kleinparteien oder Menschen aus Kleinparteien mal eine Bühne bietet, zum Beispiel eben auch in Talk-Formaten oder Interview-Formaten, dass das auch helfen kann, diese Grabenkämpfe aufzubrechen, weil sie eben zum Beispiel nicht in der aktuellen Regierung sind, aber auch nicht in der Opposition, wo man unbedingt die Regierung in jedem Punkt kritisieren muss, sondern eben auch Brücken bauen kann. Und auch dadurch, dass die meisten Kleinparteien ja im Wesentlichen ehrenamtliche Organisationen sind und nur sehr wenig hauptamtliches Personal haben, ist eben auch eigentlich alles Menschen, ja, wie du und ich aus der Alltagserfahrung sind, die normale Berufe haben, aber sich gleichzeitig eben sehr intensiv mit Politik beschäftigen und dadurch vielleicht auch Brücken bauen können zwischen der Bevölkerung und eben dieser Politelite, dass da eben sich nicht so eine Kluft gefühlt bildet, die sich dann nach die da oben und die da unten anfühlt, sondern dass es eben auch diese politische Basis gibt, die sozusagen sich sehr intensiv damit beschäftigt und dann auch da als Übersetzer vielleicht auch dienen kann.
Stimme ich dir auch zu, Florian. Ich sehe auch politische Talkshows manchmal und langweile mich, weil ich denke, die Köpfe kenne ich schon. Ich bin jetzt kein Redakteur einer Talksendung und dafür zuständig, das Panel zusammenzustellen. Ich weiß nicht genau, welche Mechanismen da stattfinden, aber ich kann mir vorstellen, dass dort ein Mensch, der diese Zusammenstellung macht, nicht sagt, ich brauche jetzt mal jemanden von einer Kleinpartei, sondern ich denke mir, dass der nach Köpfen sucht, die interessant sind, die zu bestimmten Themen interessant und auch dem Format gemäß reden können. Und wenn die dann von der Volt-Partei kommen oder von der Piratenpartei oder woher auch immer, dann werden die eingeladen und werden immer wieder eingeladen. Ich glaube, so funktioniert das. Mhm. Aber das einzufordern und zu sagen, da müssen auch Kleinparteien nach einem bestimmten Schlüssel oder so auch eine Rolle spielen, das finde ich nicht der richtige Weg. Ich glaube, das ist auch nicht durchsetzbar.
Ja, ich würde das auch gar nicht sozusagen einfordern. Also ich halte auch wenig davon, sich wie das BSW in irgendwelche Sendungen einzuklagen zum Beispiel und dann die Redaktion dazu zu zwingen, weil ich glaube, die redaktionelle Freiheit ist schon ein sehr wichtiges Gut. Mhm. Ich will eher die Redaktionen dazu ermuntern, sich sozusagen auch im Kleinparteienspektrum umzuschauen, ob es denn nicht interessante Personen gibt, die sich vielleicht zu dem Thema äußern können. Weil ich würde behaupten, die gibt es, aber wahrscheinlich dadurch, dass das in den Redaktionen einfach so selten passiert, schaut man da auch gar nicht danach und sucht eben gar nicht, gibt es da vielleicht jemanden. Weil ich würde behaupten, um jetzt nochmal ein Beispiel vielleicht von uns anzuführen, unser Abgeordneter hatte damals während der Corona-Pandemie ja das Finanzierungsinstrument für den Wiederaufbaufonds auf europäischer Ebene maßgeblich mitgestaltet als Mitglied der Grünen-Fraktion. Und hätte sich da sehr kompetent zu äußern können. Und das wurde jetzt, glaube ich, generell medial nicht so oft thematisiert, dieses sehr große Finanzinstrument, was ich insgesamt auch schade finde. Aber wenn es eben da mal um solche Themen geht, dann gibt es da schon auch Personen, die sich interessant äußern können. Aber die muss man dann eben auch auf dem Schirm haben und anfragen. Und ich glaube, dafür würde ich eigentlich nur ein bisschen sensibilisieren, dass man da auch mal schaut, gibt es da jemanden, den wir vielleicht mal einladen können und nicht, weil man muss oder weil man dazu genötigt wird.
Da gab es ja tatsächlich auch eine Kontroverse nach der Europawahl, weil ein paar Europaabgeordnete sich darüber beschwert haben, dass in den Talkshows von ARD und ZDF viel zu wenige Mitglieder des Europaparlaments auftauchen. Also da werden sogar die Mitglieder etablierter Parteien oder größerer Parteien gar nicht eingeladen. Das hat wahrscheinlich nochmal was mit der Europaebene zu tun, dass die medial oder von vielen Bürgern vielleicht auch nicht für bedeutend gehalten wird. Aber ich finde dieses Beispiel mit den Talkshows eigentlich ganz gut, weil da ist ja mal Raum. Also da kann man länger drüber sprechen. Da geht es nicht darum, einzelne Positionen kurz darzustellen. Sondern da kann tatsächlich auch im Laufe der Zeit immer mal wieder jemand auftauchen. Denn wenn ich darüber nachdenke, was das für meine tägliche Arbeit bedeutet, und ich arbeite auch als Nachrichtenredakteur beim WDR, ich schreibe manchmal Meldungen, um eine Bundestagsdebatte abzubilden. Und dann hat man eigentlich kaum Zeit in dieser einen Minute, die man da pro Thema hat, was einfach in diesem Nachrichtenformat liegt, hat man schon Schwierigkeiten, die mittlerweile 8 Parteien, die wir im Bundestag haben, abzubilden, weil der Bundestag ja auch viel zersplitterter ist als vor 30 Jahren, als es nur 3 waren oder vor 40 Jahren. Und wenn man dann noch weitere Stimmen reinbringt, finde ich das in diesen kleinen, kürzeren Formaten viel schwieriger als in so einem Talkshow-Format.
Ja, also das sehe ich auch so. In so kurzen Formaten aus meiner persönlichen Erfahrung macht es wenig Sinn, so viele Stimmen abzubilden. Es ist ja auch so, dass eben auf wirklich lokaler oder zivilgesellschaftlicher Ebene auch wir kleinen Parteien sehr viel mehr wahrgenommen werden eben. Deswegen habe ich mich eben auch gefragt, warum das eigentlich in den großen Medien nicht so passiert. Weil wenn ich im Vorfeld der Wahl zum Beispiel, sei das ein Bauernverband, eine Handelskammer, ein BUND, ein WWF, also wirklich große zivilgesellschaftliche Organisationen auch. Die fragen alle an, wie seht ihr das, laden zu Podiumsdebatten ein, wo meistens auch die relevanteren Kleinparteien, sage ich, auch mit dabei sind. Und da gibt es dann natürlich auch Podiumsdiskussionsformate, wo ich sage, das funktioniert nur so semi-gut. Insofern sehe ich das eben in diesen kürzeren Formaten auch schwierig, aber in so Talkrunden, dass man da mal einzelne Leute mit reinholt, die vielleicht dann auch zu dem Thema eine Expertise haben. Ich glaube, das würde die inhaltliche Debatte tatsächlich auch bereichern, eben weil es andere Parteien auch zu inhaltlicher Positionierung zwingt und auch, weil diese Parteien eben nicht mit dieser starken gesellschaftlichen Konnotation, die eben die Bundestagsparteien schon mit sich bringen, daherkommen. Aber eben weil sie gerade nicht so bekannt sind, wenn man jemanden von den Piraten zum Beispiel jetzt mal in eine Lanz-Show einladen würde, dann bietet der eben auch nicht das Angriffsfeld, das vielleicht eine grüne Vertreterin oder ein FDP-Vertreter darstellt, einfach weil diese Parteien schon mit so viel Assoziation und Aura aufgeladen sind, dass sie eben sehr viel Angriffsfläche bieten, auch durch ihre Altlasten, und dass teilweise eben gar nicht mehr über den Inhalt debattiert wird, sondern eben ihr habt das damals und jenes beschlossen und deswegen. Und eben diese Kleinparteien einfach dadurch, dass sie noch nicht diese historische Angriffsfläche bieten und keine gute Zielscheibe für Strohmann-Argumente, zwingen dann eben auch aus meiner Sicht viel stärker dazu, inhaltlich Stellung zu beziehen zum Gesagten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das können auch ExpertInnen erfüllen, diese Rolle. Da wäre der Unterschied aber, die sind nicht wählbar. Und diese Person, die da sitzt, die vielleicht auch eine gute Meinung inhaltlich rüberbringt, die ist wählbar. Und das heißt, die anderen ParteivertreterInnen müssen sich dazu wirklich positionieren, weil das eben eine Person ist, die auch Stimmen kosten kann. Und das ist aus meiner Sicht schon ein interessanter Aspekt auch für solche Runden.
Stimme ich dir zu, Florian. Ich möchte mal ein Argument aber bringen, mit dem ich sagen will, das ist aus meiner Sicht in Deutschland, es kann immer besser laufen. Und ich nehme das auch als Denkanstoß, auch für meine Arbeit als Bayern-Korrespondent. Aber ich finde, in Deutschland läuft es für kleine Parteien und für, ich sag mal, Meinungen, die noch nicht die große Bühne erreicht haben, gar nicht so schlecht, wenn ich es mal vergleiche mit, und jetzt gucken wir einfach mal nach Amerika, wo ja gerade die Hochzeit des Wahlkampfs eingeläutet wurde mit der Convention der Demokraten. Das amerikanische System an sich schon ist so, dass kleine Parteien überhaupt gar keine Chance haben, weil es eben dieses Zwei-Parteien-System ist. Und da finde ich, ist es in Deutschland sehr viel besser, wie wir damit umgehen, obwohl es diese 5%-Hürde gibt, wie wir mit Meinungen, mit Parteien, mit Ansichten umgehen, die sich sozusagen von unten heraus bilden. Und wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik schauen, dann haben sich immer wieder Parteien gebildet. Die Grünen sind eine Neugründung gewesen, die Republikaner, ob man ihn will oder nicht, aber die Republikaner waren eine Partei, die sich zumindest eine Weile lang von unten heraus durchgesetzt hat, dann aus meiner Sicht glücklicherweise, aber wie auch immer, wieder verschwunden ist. Und viele weitere Parteien, die Freien Wähler in Bayern, die sich so gebildet haben und die jetzt den Sprung auf die Bundesebene schaffen wollen, aber auch da, so sage ich Hubert Aiwanger, den ich neulich interviewt habe, dann sage ich ihm auch ganz klar, also wir sind nicht dafür da, um die Freien Wähler auf Bundesebene bekannt zu machen. Das müssen die Freien Wähler schon irgendwie selber hinkriegen. Und deswegen will ich da noch mal eine Lanze brechen, auch für meine Kollegen. Ich finde, so viel falsch machen wir da in Deutschland in der Medienbranche nicht.
Gut, ich würde sagen, klar, im Vergleich mit den USA, das ist ja fast der Worst Case, wenn man so will. Es gibt aber schon auch Beispiele, die es noch besser machen, auch im europäischen Kontext.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Niederlande würde ich anführen, wobei die auch keine 5%-Hürde haben, muss man fairerweise sagen, und eine relativ divers besetzten Kammern in dem Fall. Aber da ist eben es viel gängiger, dass auch wirklich sehr kleine und neue Parteien auch in den großen Medienformaten mal zu Wort kommen. Jetzt auch nicht so häufig, aber dass es eben überhaupt stattfindet. Also es ist ja jetzt, um wieder auf so Talk-Formate zu kommen, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass seit den Piraten irgendwann mal irgendjemand eingeladen wurde. Und jetzt auch in unserem Fall ist das, also im Fall von Volt, ist das ja eigentlich fast schon Jammern auf einem höheren Niveau seit der Europawahl, weil eben durch unser relativ gutes Ergebnis wir ja tatsächlich dann ein bisschen auch Berichterstattung bekommen haben, unter anderem im ZDF, aber eben nicht im Vorfeld auch.
Aber vielleicht muss man noch eine Sache dazu sagen, ohne dass wir jetzt in die Tiefe einsteigen können. Ich erinnere mich, ist allerdings lange her, dass ich zuletzt dazu was gelesen habe, dass das Mediensystem in den Niederlanden auch ganz anders funktioniert. Also, dass da sehr viele weltanschaulichere Sender gibt, auch gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich, die jeweils auf denselben Sendeprogrammen verschiedene Sendestrecken haben. Ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat. Also ich nehme das gerne als Anregung mit, aber ich fürchte, dass das auch so ein bisschen mit dem Mediensystem zu tun hat, ohne dass ich das jetzt hier im Detail nochmal darlegen kann.
Das mag natürlich sein, da habe ich jetzt keine Expertise. Ich würde vielleicht zu dem einen Punkt beispielfreie Wähler noch gerne was sagen, weil man sagt, es ist natürlich nicht Aufgabe von Medien, irgendwie PR für Parteien zu machen und so, und den Eindruck will ich auch nicht erwecken, dass ich das so sehe. Ich habe aber den Eindruck, eben was ich vorher schon gesagt habe, dass genau das passiert, aber unabsichtlich, also natürlich, auch weil du vorher gesagt hattest, man hat nicht den Fokus auf Skandalberichterstattung oder eben diese Polarisierung. Das glaube ich auch total, dass das nicht absichtlich ist, aber ich glaube unabsichtlich und vor allem in der Landschaft eben auch, in der soziale Medien eine sehr große Rolle spielen, haben eben polarisierende und emotionalisierende und auch extreme Positionen einen natürlichen Evolutionsvorteil, könnte man wahrscheinlich fast schon sagen. Und ich möchte sozusagen in diesem Kontext dazu animieren, dass man eben auch als Gegenpol ganz bewusst schaut, okay, wo gibt es denn Kräfte oder Organisationen oder Stimmen, die eben eher die Grautöne suchen und eben auch das eher besprechen. Und das würde ich auch gar nicht nur auf Kleinparteien ausweiten, sondern da sehe ich tatsächlich auch andere Organisationen, wo es ganz große, wichtige zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die eben aus meiner Sicht auch relativ wenig Gehör finden, einfach weil sie sehr unaufgeregt, rationale, differenzierte Arbeit machen und da eben sehr wenig amplifiziert werden, eben weil sie nicht auch in sozialen Medien diese Reichweite erhalten durch diese sich selbst ergebenden Teilungseffekte und viralen Effekte.
Und es fehlt ja dann nicht nur unbedingt an Berichterstattung über kleine Parteien, es fehlt ja dann vor allem auch an kritischer Berichterstattung über kleine Parteien, wo der Wähler vielleicht sich auch nicht unbedingt orientieren kann mithilfe von Berichterstattung, was er von einer Partei zu halten hat.
Ich musste an, weil als du die Freien Wähler erwähnt hast, Florian, musste ich daran denken, und das will jetzt nicht ein ganz komplett neues Fass aufmachen, aber da ist natürlich ein spannender Fall, wie gerade Berichterstattung über eine Figur dieser Partei, Freien Wähler wollen sie ja nie als Partei sehen, aber sind jetzt letztlich eine Partei, nämlich über den Vorsitzenden Hubert Aiwanger in der Süddeutschen Zeitung. Berichterstattung würde ich jetzt, das ist jetzt meine Meinung, sagen, die zwar wichtig war.
Also über die Flugblatt-Affäre, um das nochmal zu erwähnen.
Über die Flugblatt-Affäre, richtig. Also da würde ich jetzt auch meinen, das ist meine persönliche Meinung, das war wichtige Berichterstattung, aber sie ist nicht gut gelaufen aus meiner Sicht, und das ist jetzt eine Medienkritik, und die hat dazu geführt, dass die Freien Wähler tatsächlich einen Boost erlebt haben im Landtagswahlkampf, und wir hoffen, den auch noch in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen. Bisher zeigt sich das nicht, aber mal sehen, was passiert. Und da haben die Medien eine Rolle gespielt. Ich würde aber insgesamt sagen, ich bleibe dabei, ich finde, wir machen als aufgeklärte Journalisten, und Deutschland hat einen, im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten, finde ich, ein vernünftiges und ein relativ ausgewogenes Mediensystem. Wir machen das, und wir Journalisten meiden Kleinparteien nicht, weil sie sagen, ich sag's jetzt mal so klischeehaft, weil sie sagen, die sind nichts wert und 5%-Hürde und die gilt für mich total streng. Aber es muss einen Grund geben, und diese Gründe müssen die Parteien liefern. Und dann, glaube ich, kommt kein Journalist dran vorbei.
Wir gehen auf die Schlussgerade. Ich glaube, alle Argumente sind ausgetauscht. Man kann das, glaube ich, wirklich noch in vielen Details weiter diskutieren. Ich fand es sehr spannend, dem zuzuhören. Ich wollte nur kurz nochmal beide fragen, was nehmt ihr mit aus dem Austausch? Michael, du fängst an, der Florian hat das letzte Wort.
Also ich finde es erstmal toll, dass der Florian einen Weg gefunden hat über diesen Podcast, ein Anliegen, das er hat und das ich total wichtig und richtig finde, und das ist auch genau sein Recht, das aufzuzeigen, hier einen Weg gefunden hat, um das mal anzustoßen. Ich werde das auch im Hinterkopf behalten, wenn ich berichte, und ich habe auch tatsächlich mir jetzt durch die ganze Vorbereitung auf diesen Podcast überlegt, wie bin ich mit kleineren Parteien in der Vergangenheit umgegangen und habe ich da vielleicht auch Fehler gemacht. Bei den Piraten zum Beispiel habe ich immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich die damals wirklich als eine Partei dargestellt habe, in meinem allerersten Stück für Antenne Bayern noch damals, von Chaoten. Und da musste ich mich korrigieren. Und wenn ich jetzt über Volt berichte, dann will ich auch aufpassen, dass ich nicht auf eine Art und Weise berichte und mir nachher sagen muss, wenn die Partei mal tatsächlich groß geworden sein sollte, oh, das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Aber ich bleibe dabei, ich habe sowas auf dem Schirm als Journalist, und ich glaube, das sollten alle Journalisten haben, aber der Anstoß, der muss von den Parteien selber kommen oder aus der Zivilgesellschaft, aus der Gesamtgesellschaft. Und wenn das kommt, dann werden Journalisten gar nicht anders können, als nachzuziehen.
Was ich mitnehme, ist, dass ich da auch zu wenig drauf geguckt habe. Und ich erinnere mich noch, dass wenn so Parteien plötzlich Wahlerfolge gefeiert haben, wie Volt, dann dachte man sich mal, ach, was ist das denn für eine Partei? Wo kommt die denn her? Warum ist die denn plötzlich so erfolgreich? Wo Medien dann im Nachhinein versucht haben, das zu erklären, wo man aber vielleicht zum einen sich vorher Berichterstattung gewünscht hätte und, das muss ich auch als Nutzer von Medien einräumen, wahrscheinlich gab es solche Artikel, die ich einfach nicht gelesen habe, weil ich gedacht habe, die sind nicht relevant. Das werde ich, glaube ich, nochmal weiter beobachten, wie viel ich da so finde und gucken, was ich als Journalist daraus machen kann. Florian, du hast das letzte Wort. Was nimmst du mit?
Ja, danke schön. Ich bedanke mich zuerst mal ganz herzlich nochmal für die Einladung und das spannende Gespräch und dass ich auch meine Argumente hier anführen durfte. Ich habe mich schon öfter mit Leuten dazu ausgetauscht, auch mit MedienvertreterInnen, und da war's, sind die Argumente oft ähnliche. Insofern habe ich die meisten davon in ähnlicher Form auch schon mal gehört gehabt. Das heißt, so viel Neues nehme ich an der Stelle gar nicht mit, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch immer interessant, das auch nochmal von anderen Leuten anders formuliert zu hören.
Es war schon alles gesagt, aber noch nicht von allen.
Wir sind einfach nicht originell genug.
Richtig, aber vielleicht als letztes Wort auch von jemandem, der sozusagen eher im kleinstädtischen, ländlichen Raum ja lebt hier in Bayern. Und da ging es mir jetzt eben auch nach der Wahl so, dass ganz viele Leute gesagt haben, wieso habe ich eigentlich noch nie jemand von euch gesehen in den Medien und ich kenne gar kein Gesicht von euch, außer dich sozusagen. Und ich habe darauf tatsächlich dann auch immer keine Antwort gehabt. Ich konnte dann immer nur sagen, ja, weil uns niemand einlädt oder wenn wir was machen, werden wir nicht eingeladen. Und konnte das dementsprechend auch immer schlecht beantworten. Und das hat mich auch ein bisschen dazu animiert, jetzt eben hier zu schreiben. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank.
Wir haben es ja zumindest mit dieser Runde geschafft, dass wir ein Mitglied von Volt eine ganze lange Strecke befragt haben und in so einer Sendung dabei hatten. Nicht mit den politischen Positionen, aber zumindest mit einer Medienkritik. Vielen Dank euch beiden.
War super.
Vielen Dank.
Warum berichten Medien so wenig über Kleinstparteien? Und geht das besser und wie geht das besser? Das war die Frage nach Redaktionsschluss. Die kam von unserem Hörer Florian Lipp. Diskutiert hat er mit Michael Watzke, Bayern-Korrespondent des Deutschlandradios, und mit mir, Stefan Fries aus der Medienredaktion. Wenn es Ihnen und euch geht wie Florian, wenn ihr Kritik an Medien habt, über die wir hier diskutieren könnten, mailt gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Produktion heute Fridolin Menzel. Bis bald.